Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Predigt heute Morgen ist Galater 3, die ersten 14 Verse. Vor zwei Wochen hatten wir schon eine Predigt aus der Galater-Reihe. Heute machen wir weiter. Und ich werde Gottes Wort jetzt lesen und lade euch dazu ein, es gerne mit aufzuschlagen. Galater 3, Verse 1 bis 14. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Soweit Gottes irrtumsloses Wort. . 1629 begab sich auf dem Indischen Ozean eine der schlimmsten Katastrophen in der Seefahrtsgeschichte. Die Batavia, das war ein niederländisches Handelsschiff, kam auf einer Fahrt vom Kurs ab. Der Grund dafür war mangelnde Wachsamkeit, gefährliche Strömungen, aber vor allem auch eine manipulierte Navigation durch einen Steuermann, der Arian Jacobs hieß. Das Schiff trieb dadurch unbemerkt immer weiter nach Osten, direkt auf sehr gefährliche Riffe zu, um dann schließlich mit voller Fahrt auf diese Riffe aufzuprallen und innerhalb von wenigen Stunden zu zerbrechen. Ja, da sind hunderte Menschen in die Tiefe gestürzt und gestorben, und die wenigen Überlebenden, die strandeten auf einer Insel und haben da noch wochenlang Hunger gelitten, Verzweiflung und unter blutigen Konflikten untereinander. Ihr Lieben, ich stelle diese dramatische und eigentlich schreckliche Geschichte an den Anfang, weil Gottes Gemeinde in manchen Punkten einem Schiff oder mit einem Schiff vergleichbar ist, mit einem Schiff auf Reisen. Ein Schiff, dessen Besatzung wir sind, die Gemeinde, und das Kurs nimmt auf die Ewigkeit. Und wir können uns vorstellen, dass es damals bei den Galatern genauso war. Und Paulus sitzt quasi oben in diesem Krähennest, auf diesem Mast, und sieht eine Gefahr auf die Galater zukommen. Eine üble Gefahr. Die Gemeinde ist dabei, vom Kurs abzukommen und eben volle Kraft auf eine Katastrophe zuzusteuern. Und das erklärt diesen scharfen Tonfall, wenn wir das hier lesen. Und direkt in Vers 1, ja, dann sagt: Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Paulus versucht sie zu warnen. Er ruft ihn zu und sagt: Ihr driftet ab, haltet den Kurs. Und diese Aufforderung, die gilt heute Morgen auch uns allen. Selbst dann, wenn wir gerade nicht dabei sind, abzudriften. Und darum lautet das Thema: Haltet den Kurs durch Glauben. Gott gibt uns hier in diesem Abschnitt drei Begründungen dafür, warum wir das tun sollen, nämlich: Haltet den Kurs durch Glauben, denn erstens, ihr seid angeheuert im Geist. Zweitens, ihr seid verankert in den Verheißungen. Und drittens, haltet den Kurs durch Glauben, denn ihr seid gerettet in dem Gekreuzigten. Diese drei Begründungen schauen wir uns an und wir starten direkt mit dem ersten. Haltet den Kurs durch Glauben, denn ihr seid angeheuert in dem Geist. Das findet ihr in den Versen 1 bis 5. Und in diesen Versen stellt Paulus zwei Fragen. Zuerst fragt er: Wie hat eigentlich deine Beziehung zu Gott angefangen? Oder übertragen: Wie bist du überhaupt auf dieses Schiff gekommen? Und die zweite Frage ist: Und jetzt? Wie willst du es zu Ende bringen? Also, wie hat deine Beziehung mit Gott angefangen und wie willst du es zu Ende bringen? Schauen wir uns mal die erste Frage an. Wie hast du angefangen? Die große Frage, die die Galater beschäftigt hat damals, war: Gehöre ich zu Gott? Bin ich dabei? Gehöre ich dazu? Und wenn nein, was muss ich tun, um dazu zu gehören oder dabei zu bleiben? Und damals kam ein Prediger, ich habe das schon vor 2 Wochen erwähnt, die haben gesagt: Ja, wenn du dazugehören willst, dann brauchst du unbedingt die Beschneidung. Du musst dich beschneiden lassen. Und auch wenn das dir hoffentlich in letzter Zeit niemand gesagt hat, kennst du nicht auch diese Frage oder vielleicht Zweifel, die manchmal hochkommen, wo wir uns fragen: Gott, gehöre ich wirklich zu dir? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Bin ich wirklich ein Christ? Und um dir diese Frage zu beantworten, um dir diese Zweifel zu nehmen, lenkt Gott deinen Blick auf die Vergangenheit, auf den Startpunkt deines Christseins. Und das seht ihr besonders in den Versen 2 und 5, wo Paulus Fragen stellt. Und wichtig ist, Paulus fragt hier nicht: Habt ihr den Geist empfangen oder nicht? Seid ihr wirklich Christen oder nicht? Es ist spannend, er sagt, er setzt es voraus und er sagt, dass sie den Geist empfangen haben. Vers 5, da wird es ganz deutlich, da sagt er: Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Die Frage, die er stellt, ist nicht, ob sie den Geist haben, sondern wie sie ihn empfangen haben. Und die Antwort liegt klar auf der Hand. Es ist eine rhetorische Frage. Durch den Glauben. Durch den Glauben seid ihr Teil von Gottes Familie geworden. Und Gottes Geist in euch ist dafür der Beweis. Darum habe ich diesen ersten Punkt so benannt. Ihr seid angeheuert, ihr seid auf dieses Schiff gekommen, ihr seid Teil der Gemeinde, ihr seid Teil von Gottes Familie in dem Geist. Bei der Wiedergeburt hat jeder den Heiligen Geist empfangen. Und das bedeutet, ihr seid schon unterwegs mit Gott. Ihr habt diese Beziehung. Ihr nehmt Kurs auf die Ewigkeit. Die Verse 1 bis 5, die sind sozusagen für uns eine Aufforderung, zurückzuschauen auf den Anfang unseres Glaubens und auf all das, was Gott seither schon in unserem Leben bewirkt hat. Schau mal in Vers 4. Da fragt er: So viel habt ihr umsonst erlitten? Also er weist darauf hin, dass sie schon Dinge erlebt haben. Das impliziert, dass sie mit Gott und für Gott schon Dinge erlebt und erlitten haben. Genau wie du und ich. Denk mal an die letzten Jahre deines Glaubens? Durch wie viel Täler bist du schon aufgrund des Glaubens gegangen, weil du angefochten wurdest, weil du mit Sünde zu kämpfen hast? Was hast du alles schon mit Gott erlebt? Wie viel Überwindung und Sieg hat Gott dir schon geschenkt in den letzten Jahren? Welche Sünden durftest du vielleicht ablegen? Und wir werden hier aufgefordert, darauf zurückzuschauen, auf all das, was schon war, und uns dann zu fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Hast du dafür gearbeitet? Hast du dir das alles verdient? Nein, sondern egal, ob du christlich aufgewachsen bist und irgendwie schon immer geglaubt hast, oder ob du aus der Welt bekehrt wurdest, es war Gott, der dir diesen Glauben als Geschenk in dich hineingelegt hat. Du hast für deine Rechtfertigung gar nichts getan. Du hast allein durch Gottes souveräne Gnade angefangen. Und genau deshalb stellt Paulus jetzt diese zweite Frage und fragt, wie willst du es jetzt zu Ende bringen? Das sehen wir in Vers 3. Seid ihr so unverständlich, fragt Paulus. Im Geist habt ihr angefangen. Im Geist habt ihr angefangen. Und wollt es jetzt im Fleisch vollenden? Ja, in der ersten Frage ging es sozusagen um deine Rechtfertigung. Wie wurdest du vor Gott gerechtfertigt? In der zweiten geht es um die Heiligung. Und Paulus stellt hier zwei Dinge gegenüber, zwei Extreme. Er sagt, entweder lebst du im Geist oder du lebst im Fleisch. Entweder du lebst aus Glauben oder du lebst durch Werke. Entweder es ist Gottes Kraft, die dich durchtragen wird, oder es ist deine Kraft, die dich ins Verderben führt. Beides zusammen funktioniert nicht. Darum die Frage, wie wollt ihr es zu Ende bringen? Die Galater kommen genau in dieser Frage, kommen sie vom Kurs ab und versuchen es jetzt im Fleisch zu vollenden. Und Paulus fragt, seid ihr dumm? Das ist in Vers 3 dieses erste Wort. Seid ihr ohne Verstand? Das kann man auch übersetzen aus dem Griechischen mit seid ihr dumm. Euer Anfang, wie wir gesehen haben, der war aus Gnade, aus Gottes Gnade, Gottes Kraft, den Glauben, den Gott euch geschenkt hat. Und jetzt wollt ihr alleine weitermachen? Es ist so wie, wenn eine Firma euch sagt, ich baue dir ein Haus umsonst, ein komplettes Haus mit allem drum und dran. Du musst gar nichts dafür tun. Und dann so mitten in dieser Bauphase, wo schon der Rohbau steht, die Kabel sind schon verlegt, ganz viel ist schon fertig, kommst du auf diese Baustelle, nimmst dem Bauleiter das Megafon ab und sagst, hey ihr Lieben, danke, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, ab hier schaffe ich es allein. Warum sollte man sowas machen? Du und ich, wir sind von Gott geschaffen, von Anfang an, zur Abhängigkeit. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, aber als Säugling konntest du nicht einmal alleine rülpsen, ohne dass dir einer hilft. Das ist der Grund, warum die Eltern das immer machen, weil sonst die Kinder an ihrer eigenen, an der Milch, die sie getrunken haben, ersticken. Das ist doch armselig und schwach, oder? Rousseau hatte diese Idee, der Mensch, der wird geboren und er ist frei, er ist autonom, also Herr seiner selbst, er wird eigenmächtig geboren. Das ist so ein Schwachsinn. Es gilt für uns auch jetzt immer noch, du und ich, wir können nichts schaffen ohne Gott. Und das Ding ist, die Welt, in der du lebst, ganz besonders hier in unserem Land, will dir permanent das Gegenteil vermitteln. Ich meine, denk mal nur an diese ganzen Werbeslogans, die es so gibt. Ich habe mal ein paar angeguckt. Techniker Krankenkasse sagt, du kannst es, tun wir es. Oder Nike, just do it, mach's einfach. Samsung, tu, was du nicht kannst. Hornbach, letztes Jahr, hör auf deine Hände. Und ach, alle Werbungen, das ist so schlimm. Das Interessante ist, das Gleiche hat der Teufel schon bei Adam und Eva gemacht im Garten. Hör auf deine Hände, hör auf dein Gefühl. Sei autonom, sei Herr über dein eigenes Leben. Und wir sind nach wie vor so anfällig dafür, weil es sich einfach gut anfühlt, weil es unseren Stolz nährt, etwas selber zu schaffen. Liebe Kinder, alle, die hier sitzen und auch die Jugend, ihr seid genauso wenig frei davon und das betrifft euch ganz besonders. Ich meine, in fast allen diesen Kinderfilmen, die es so gibt, da werden die Kinder als die krassen Kings dargestellt, die dann am Ende noch ihre dummen Eltern retten müssen, die es nicht alleine schaffen. Ist interessant, oder? Und ich denke, ihr feiert diese Filme nicht nur, weil sie halt einfach lustig sind, sondern weil sie euch auch sagen, ihr seid selber stark, ihr seid autonom, ihr könnt es alleine schaffen, ihr braucht eure Eltern nicht, ihr wisst es besser als sie. Und wenn wir jetzt diese Lügen glauben, wenn ihr diese Lügen glaubt, dann wird das eure Beziehung zu Gott auch erschweren. Ihr werdet es später schwer haben, euch in allem ganz und gar auf Gott zu verlassen. Ich meine, kennen wir das nicht alle, auch die Älteren im Glauben, dass wir sagen, ja, Gott allein soll alle Ehre bekommen. Wir schaffen es nicht ohne ihn. Und dann im praktischen Alltag denken wir gar nicht mehr über ihn nach, fragen ihn nicht um Hilfe, leben unser Leben irgendwie ohne Gott. Wir wollen manchmal doch wenigstens ein bisschen selber hinzufügen, so einen kleinen Prozentanteil selber heiligen, oder? Aus eigener Kraft. Aber um in diesem Schiffsbild zu bleiben, du bist schon gar nicht dahin gekommen, du bist angeheuert allein im Geist. Nicht aus eigener Kraft. Nicht, weil du dich angestrengt hast. Und deshalb bleibst du auch nicht dabei, indem du dich anstrengst. Du wirst diesen Lauf nicht aus eigener Kraft vollenden, sondern allein durch Gottes Kraft. Und das ist die Antwort auf die Verse 4 und 5. Es ist Gottes Kraft, Vers 5, die er in dir wirken lässt. Und wenn du aufhörst, dir das bewusst zu machen, dann ist es so, als würdest du mitten auf dieser Fahrt, mitten in diesem Ozean, sagen, Gott, warte mal, halt mal kurz hier an, ab hier springe ich raus und schwimme den Rest. Ich schaffe das schon. Aber das Ding ist, wir werden jämmerlich versagen. Wenn wir aufhören, Gott um Rat zu fragen, wenn wir aufhören, beständig zu beten, wenn wir uns in unseren täglichen Herausforderungen lieber doch dann auf uns selbst und auf unsere Erfahrungen verlassen und bei so viel Stress und so einer langen To-Do-Liste dann doch lieber einfach schneller machen, anstatt zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, wie ich schaffe es nicht, hilf mir, dann werden wir auch in der Heiligung unsere Hoffnung auf uns selber setzen. Und dann sind wir genauso unverständig, wie Paulus das hier über die Galater sagt. Liebe Gemeinde, die Predigt lautet, haltet den Kurs durch Glauben. Auch wenn das, im Glauben festzuhalten an Gott und sich nur an ihn zu klammern, manchmal viel schwerer ist, als einfach selber die Ruder in die Hand zu nehmen und sich richtig ins Zeug zu legen. Also nochmal, haltet den Kurs durch Glauben, indem ihr zurückschaut auf das, was Gott in euch getan hat, wie Gott angefangen hat. Das Schöne ist, Gott gibt uns für diesen Kampf im Glauben, um darin auszuharren, einen Ort, wo wir ankern können, wo wir unseren Anker auswerfen können. Und dieser Ort, der liegt nicht in uns selbst. Er sagt nicht nur, schau zurück auf das, was ich in deinem Leben gemacht habe, sondern er zeigt dir sein Wort, die Bibel, und sagt, und das ist der zweite Punkt, haltet den Kurs durch Glauben, denn ihr seid verankert in der Verheißung. Das sind die Verse 6 und 9. Ihr seid verankert in der Verheißung. Die Verse 6 bis 9. Ja, wenn ein Schiff unterwegs anhält, dann braucht es diesen Anker, um den rauszulassen, damit er sich in den Boden eingräbt und das Schiff davor bewahrt, bei Stürmen und Winden oder bei Strömungen vom Kurs abzukommen. Und Gott gebraucht in diesen Versen 6 bis 9 seinen eigenen Heilsplan, den Plan für deine Errettung als eine Art Anker, um die Galater und genauso um uns auf dem Kurs zu halten. Man könnte sagen, Paulus geht hier auf dieses Argument der Saboteure, auf dieses Argument der Judaisten, die die Beschneidung gepredigt haben, ein und sagt, ich gestehe euch mal ein, es ist voll wichtig, dass wir in einer Linie mit Abraham sind, dass wir Abrahams Kinder sind. Aber anstatt dann von der Gemeinde die Beschneidung zu fordern, sagt Paulus zwei Wahrheiten, nämlich erstens, ihr seid Abrahams Kinder. Und zweitens, ihr seid Kinder der Verheißung. Also erstens, ihr seid Kinder Abrahams. Schaut mal nochmal in Vers 6 rein. Paulus fragt im Grunde das Gleiche, wie er vorhin die Galater gefragt hat. Nämlich bezogen auf Abraham. Wie ist Abraham denn dahin gekommen? Wie hat es bei ihm angefangen? Wie wurde Abraham gerechtfertigt? Und Vers 6 sagt, ganz einfach, durch Glauben. Als ihm diese Verheißung gegeben wurde, als Gott ihn da rausgeführt und gesagt hat, schau dir diesen Sternenhimmel an. So soll dein Same sein, so zahlreich. Daher kommt dieses Zitat hier. Da hat Abraham Gott geglaubt und Gott hat gesagt, du bist gerecht. Wichtig, Abraham war zu dem Zeitpunkt selber nicht mal beschnitten. Und deshalb kommt Paulus in Vers 7 zu dem Schluss, die, die aus Glauben sind, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Vermutlich fällt jetzt hier deshalb keiner aus den Socken, aber damals, als Paulus das geschrieben hat, da war diese Theologie harter Tobak für manche Juden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Story kennt, wo Jesus in seine Heimat geht, nach Nazareth, und da in der Synagoge predigt und die Juden hören zu. Und eigentlich sagt er nur, hey, denk mal dran, bei Elia, da hat Gott Elia nicht zu einer jüdischen Witwe geführt, sondern zu einer heidnischen. Und denk mal dran, bei Elisa, in der ganzen Zeit gab es viele jüdische Aussätzige, aber Elisa hat keinen von denen geheilt, sondern einen heidnischen Aussätzigen. Also eigentlich nennt er nur Fakten aus der Bibel. Und die Juden, die sind so getriggert davon. Die sind außer sich, die schleppen Jesus raus, stellen ihn an die Kante von dem Berg und wollen ihn von dem Berg stoßen. Wir sind doch die Juden. Wir sind Gottes Volk. Wir haben die Verheißung bekommen. Wir sind Kinder Abrahams. Nicht irgendwelche Heiden, die nicht mal beschnitten sind. Und Paulus sagt hier in Vers 7, nein, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und dieser erste Schritt von dieser Argumentation ist auch für uns heute wichtig, um diesen zweiten Schritt zu verstehen. Er sagt, wenn du glaubst, dann bist du ein Kind Abrahams. Und dann gilt, wenn du glaubst, dann bist du auch ein Kind der Verheißung. Schauen wir uns nochmal die Verse 8 und 9 an. Paulus zitiert hier aus 1. Mose 12, das war diese kurze Schriftlesung, wo Gott Abraham den Segen verheißt. Und dann sagt er, 8b, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also, du wirst zusammen mit Abraham diesen Segen empfangen. Beziehungsweise zu Abraham sagt er, du wirst Segen empfangen und in dir werden auch alle Völker Segen empfangen. Also diese Verheißung gilt Abraham und sie gilt Abrahams Kindern. Tja, und diese Nachkommen, das haben wir ja gerade gesehen, diese Kinder, das sind wir, du und ich. Und wenn du jetzt umblätterst, in Galater 4, Vers 28 schaust, dann siehst du, dass genau das auch da steht. Ich lese mal diesen Vers, Galater 4, Vers 28. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Also so wie Isaak ein direkter Nachkomme, der Sohn von Abraham war, so sind wir auch Kinder und wir sind Kinder der Verheißung. Paulus benutzt hier dieses Argument, um die Galater in ihrem Glauben zu stärken. Und das ist auch Gottes Ziel für dich. Er zeigt dir auf, mein Plan, dich zu retten, der ist so viel älter als Abraham. Ich habe schon so viel früher, schon vor Abraham, an dich gedacht. Und weil du mit Abraham zusammen jetzt ein Kind bist, erbst du eben auch diese Verheißung. Und das heißt, du kannst die Bibel nehmen und von der ersten bis zur letzten Seite jede Verheißung, die du findest, auf dich beziehen. Vers 9. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Ihr Lieben, wenn wir das nicht verstehen, und es gibt viele Gemeinden, die da total verunsichert sind und sagen, nee, wir dürfen uns nicht als Kinder Abrahams bezeichnen, dann gehen uns so viele Schätze aus der Bibel verloren, die wir nicht auf uns beziehen können, weil wir nicht laut diesen anderen Gemeinden zu Gottes Volk gehören. Es ist auch so interessant in Vers 8, da sagt Paulus, die Schrift, also das geschriebene Wort Gottes, hat etwas getan. Seht ihr das? Er sagt, die Schrift sah voraus und die Schrift hat dem Abraham verkündigt. Wir wissen in diesem Zitat, was Paulus hier benutzt, da hat Gott mit Abraham gesprochen. Und trotzdem sagt er ganz bewusst, die Heilige Schrift war das. Die Schrift hat es vorausgesehen, die Schrift hat es Abraham verkündigt. Paulus weiß, dass Gottes Wort, wie in Hebräer 4, Vers 12 steht, es ist lebendig. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und deshalb will ich dir mal ganz persönlich diese Frage stellen. Und das gilt auch wieder für uns alle, auch für die Kinder. Wie viel traust du Gottes Wort zu? Wie viel traust du der Bibel zu, wenn du in der Familienandacht sitzt? Oder wenn du in der Jugend sitzt oder in der Bibelstunde oder jetzt gerade hier im Gottesdienst unter der Verkündigung von Gottes Wort. Wie viel traust du der Bibel zu? Wie viel erwartest du hieraus? Ist es dein Wunsch und deine Hoffnung, auch in den Familienandachten, auch jetzt hier im Gottesdienst, verändert zu werden durch Gottes Wort? Frag dich das einfach mal selbst. Wenn wir dann uns Abraham angucken, jedes Mal, wenn er sich daran geklammert hat, wenn er darin seinen Anker ausgeworfen hat, dann lief sein Leben wirklich gut. Dann wurde er dadurch gestärkt im Glauben. Und jedes Mal, wenn er diese Verheißung Gottes aus den Augen verloren hat, da hat er ordentlich versagt. Und so ist es auch mit uns heute, jetzt und hier. Es werden Stürme in euer Leben kommen oder sie sind jetzt gerade schon da. Strömungen, die dich vom Kurs abbringen wollen. Lüste, die dich von Gott wegziehen wollen. Du brauchst etwas, worin du verankert sein kannst, damit das nicht passiert. Gott sagt, Himmel und Erde, alles was ihr seht, werden vergehen, sind vergänglich. Aber mein Wort wird niemals vergehen. Das ist ein unerschütterlicher Grund, in den du deinen Anker versenken solltest. Und deshalb ist es so wichtig, deshalb kommt diese Anwendung immer und immer wieder. Lies die Bibel. Auch wenn die Nächte schwer waren und du vielleicht, keine Ahnung wie oft, geweckt wurdest durch Kinder oder einfach extrem müde bist, kämpfe darum, diese Zeit zu haben, aufzustehen und die Bibel zu lesen. Schreib dir Bibelverse auf, nimm sie mit in deinen Alltag, hab sie in der Hosentasche, leg sie auf deinen Schreibtisch, um immer und immer wieder an Gottes Verheißungen erinnert zu werden. Die Galater haben genau das versäumt. Sie haben nicht sich in den Verheißungen Gottes verankert. Und deshalb kommt in Vers 1 diese heftige Anklage, wo er sagt, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Und das, obwohl, immer noch Vers 1, euch Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Liebe Gemeinde, der Berg Osnabrück, gilt das nicht auch uns? Wird hier nicht Sonntag für Sonntag immer wieder das Evangelium gepredigt, der Gekreuzigte vor unsere Augen gemalt? Deshalb lautet auch dieser dritte Punkt, haltet den Kurs durch Glauben, bleibt dran, denn ihr seid gerettet in dem Gekreuzigten. Und das sind die letzten Verse, Verse 10 bis 14. Wir werden das später in den Predigten durch Galater noch mehr sehen, aber auf Jesus, auf den Gekreuzigten, gründen sich alle Verheißungen der Bibel. In ihm haben alle diese Verheißungen ihr Ja und Amen. Ohne Jesus gäbe es für dich keinen Grund, in dem du dich fest verankern kannst. Ohne Jesus hättest du kein Recht, ein Kind Abrahams zu sein, ein Kind der Verheißung. Aber in ihm, in Christus, hast und bist du alles. Man könnte sagen, Jesus ist der Diamant von Gottes wunderbaren Plan, dich zu retten, von Gottes Heilsplan. Und dieses Strahlen von diesem Diamant, das sehen wir in tausend Facetten überall in der Bibel. Und es wurde in anderen Predigten bestimmt schon oft gesagt, einen Diamanten, die Schönheit von einem Diamanten, kann man am besten erkennen hinter einem pechschwarzen Hintergrund. Und genau das Gleiche gilt für Christus. Wir können ihn am besten sehen, seine Herrlichkeit am besten verstehen, vor dem pechschwarzen Hintergrund der Sünde. Und wo wird die Sünde stärker deutlich, als da, wo der heilige und unbefleckte Sohn Gottes für uns zur Sünde und zum Fluch gemacht wurde, am Kreuz. Wir wollen uns jetzt beides noch ganz kurz anschauen. Den schwarzen Hintergrund, diesen Fluch, und den Diamanten davor. Der Hintergrund, das ist der Fluch der Verlorenen, der Fluch, der uns allen gilt. Der Diamant, das ist die Rettung durch den Verfluchten. Also zuerst der Hintergrund, der Fluch der Verlorenen. Vers 10 kommt direkt auf den Punkt. Jeder, der versucht, durch seine Werke gerecht zu werden, der ist verflucht. Das ist heftig. Es geht hier nicht darum, dass dir dein Weihnachtsgeld nicht gezahlt wird, weil du deine Arbeit nicht gemacht hast. Es geht nicht darum, dass du eine Strafarbeit bekommst, weil du schon 5-mal hintereinander deiner Hausaufgabenpflicht nicht nachgekommen bist. Nein, es geht darum, dass du verflucht bist, weil du Gottes Gesetz nicht perfekt einhältst, nicht perfekt erfüllst. In dem Kontext von dem Zitat, was Paulus hier in Vers 10 nennt, da stehen die Leviten dem Volk Gottes gegenüber und rufen mit lauter Stimme, sollen sie ihnen zurufen, 12-mal hintereinander. Verflucht sei, wer das und das tut oder wer das und das nicht tut. 12-mal. Und jedes Mal soll das Volk dastehen und sagen, Amen. Genau so soll es sein. Und dann folgen danach noch 55 Verse lang eine Beschreibung von diesem Fluch. Krankheiten ohne Ende, die einen treffen werden. Unvorstellbare Plagen, Beulen, Krätze, Wahnsinn, Blindheit, Tod für alle die, die Gottes Gesetz nicht halten. Bedrückung durch fremde Völker und am Ende, Ludwig hat es letzte Woche hier gesagt, die Vertreibung aus Gottes verheißenem Land. Das trifft alle die, die das Gesetz nicht erfüllen. Das sagt Paulus an dieser Stelle. Und bevor du jetzt denkst, boah, das ist zu hart, mach dir bewusst, worum es hier geht. Gottes Gesetz, es spiegelt Gottes Heiligkeit wider. Wir sehen Gottes Heiligkeit in diesem Gesetz. Und Gottes Heiligkeit ist vollkommen, ohne Mangel. Und darum, wenn du bei Gott sein willst, dann musst du auch vollkommen heilig sein. Und dann musst du sein Gesetz vollkommen, bis ins kleinste Detail, erfüllen, wenn du vor Gott bestehen willst. Der Fluch aus 5. Mose, der ist eine Andeutung. Also diese ganzen Worte, die sie da benutzen, diese ganzen Plagen, die sie aufzählen, die sind eine Andeutung des eigentlichen Fluches. Die sind noch gar nicht heftig. Wenn diese Dinge, die da beschrieben werden, wie ein reißender Fluss sind, dann ist der wahre Fluch, der echte Fluch am Ende, wie ein Tsunami. Wenn diese zeitlichen Bestrafungen wie ein Schneeball sind, der dich trifft, dann ist der eigentliche Fluch, der kommt, ist wie eine Schneelawine, die alles mit sich reißt. Das ist der gewaltige Zorn des lebendigen Gottes. Und der Versuch, durch das Gesetz gerettet zu werden, der ist wie wenn du auf einer 2 Kilometer langen Slackline, also diese dünnen Bänder, die aufgespannt werden, wenn du versuchst, über eine 2 Kilometer Slackline zu balancieren, ohne ein einziges Mal daneben zu treten. Und um diese Slackline herum sind links und rechts jeder Quadratzentimeter bedeckt mit irgendwelchen Tretminen. Sodass du, wenn du auch nur einmal versagst, wenn du auch nur einmal dich kurz abstützt, in die Luft gehst. Ich will damit zeigen, es ist eine gefährliche Angelegenheit, zu versuchen, durch das Gesetz, durch deine eigenen Werke, gerettet zu werden. Also Gottes Erlösungswerk irgendwie doch noch was hinzuzufügen. Das ist eine gefährliche Sache. Wir ziehen dadurch den Fluch auf uns. Das seht ihr in Vers 10. Verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was das Gesetz fordert, um es zu tun. So wird es allen gehen am Ende, die sich in ihrer Errettung nicht auf Jesus verlassen, die nicht glauben. Die Bibel sagt, und das ist eine harte Wahrheit, die uns manchmal einfach traurig macht, weil wir, auch ich, liebe Menschen haben, denen es genauso geht, auf denen bleibt dieser Fluch. Aber für die, die glauben, schafft Gott jetzt einen wunderbaren Ausweg. Er schickt sozusagen einen Helden in diesen Kampf, der diesen Fluch besiegen kann. Wir haben den Hintergrund gesehen und der ist wirklich pechschwarz. Und jetzt schauen wir uns vor diesem Hintergrund den Diamanten an, und zwar die Rettung durch den Verfluchten. Jesus ist dieser mächtige Held, den Gott gesandt hat, um den Kampf gegen den Fluch und gegen die Sünde zu entscheiden. Und wie macht er das? Durch das Kreuz. Das Ding ist, wenn wir über das Kreuz sprechen, dann denken wir eben ganz oft an etwas, was Jesus von sich gegeben hat. Dass er sich selbst, dass er sein Blut, ein Opfer gebracht hat. Also etwas, was er hingibt. Aber wenn ihr jetzt mal in Vers 13 schaut, dann zeigt Gott uns, dass Jesus nicht nur etwas gibt, sondern er nimmt auch etwas auf sich. Und mehr noch, er wird selbst zu etwas. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dieses Zitat ist ein Zitat aus 5. Mose und wörtlich steht da, ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Folgende Gedanken stecken da drin. Wenn ein Mensch damals ein Gesetz Gottes übertreten hat, das ein Todesurteil gefordert hat, dann hat man ihn getötet und anschließend konnte man ihn an ein Holz hängen. Das Ganze war dann ein schreckliches Exempel, also ein Warnschild, das sagt, so wird es allen gehen, die dieses Gesetz brechen, die diesen Bund brechen. Es sollte diesen Fluch verdeutlichen, der dem Brechen von Gottes Gesetz folgt. Es war ein öffentliches Zeichen, was alle sehen konnten, dieser Mensch ist von Gott verflucht. Verabscheuungswürdig, widerwärtig, verdammt. Das ist ein schreckliches Zeichen gewesen. Und dieses Zeichen war eine Schande für das ganze Land, sodass Gott schreibt, wenn du das machst, lass ihn nicht mal über Nacht hängen, damit du nicht das Land verunreinigst. Ein Gehängter war ein Greuel, widerwärtig in den Augen von Gott und von den Menschen. Und wenn ihr das jetzt bedenkt, und dann lest, Jesus wurde dieser Mensch. Jesus wurde dieser Fluch, der Einzige, der wirklich Gottes Gesetz bis ins kleinste Detail vollkommen gehalten hat. Der wird zur Sünde und zum Fluch, damit er dich loskaufen kann. Wisst ihr, wir sind manchmal so bewegt, wenn wir Geschichten hören von Menschen, die sich für andere Menschen hingegeben haben. Ja, wenn ein Soldat, da gibt es Geschichten, wie sich Soldaten auf feindliche Handgranaten werfen und dann selber sterben, um ihre Kameraden vor der Explosion zu schützen. Es gibt eine Geschichte von dem polnischen Waisenhausleiter Janusz Korczak, der freiwillig ins KZ gegangen ist, weil seine 200 jüdischen Waisenkinder ins KZ deportiert wurden und er wollte sie nicht allein lassen. Oder wie Paul Schneider, der ebenfalls im KZ war damals, nicht aufgehört hat, die anderen Leute im KZ immer wieder zu ermutigen, der dafür gefoltert wurde, dass er sie ermutigt hat und am Ende hingerichtet wurde. Das bewegt uns, oder? Dein König ist so viel weiter für dich gegangen als nur in ein KZ. Dein König hat so viel mehr abgefangen als nur die Explosion von einer Handgranate. Jesus hat sich zwischen dich und diese Lawine, diese Wucht gestellt, die ich vorhin beschrieben habe. Diese Gewalt aus Dunkelheit und Zorn, aus Feuer und lodernder Wut Gottes. Und er hat sie ganz und gar in sich selbst aufgesogen. Er hat den Kelch bis zum letzten Tropfen getrunken, den Zorn Gottes schweigend ertragen und die Schande auf sich genommen, selbst dieser verfluchte Mensch zu werden. Warum? Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit du und ich durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Warum hat Jesus das getan? Du bist die Antwort. Nicht, weil du es wert gewesen bist. Im Gegenteil. Du warst verflucht und du hättest niemals zu Gott kommen können und auch würdest niemals bei Gott bleiben. Und deshalb ist Jesus für dich zum Fluch geworden. Und nur so, nicht anders, werden wir errettet. Ihr seid gerettet durch den Gekreuzigten, darum klammert euch an ihn. Dann werdet ihr jeden Sturm und jede Sabotage, die kommt, überstehen und nicht abkommen von diesem Kurs. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Amen.